ARD.
Ich bin die 11. Generation. Der Boden ist unser Leben. So, wenn wir uns das selbst totspritzen, in deinen Worten, dann haben wir doch da auch nichts von.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Herzlich willkommen, egal wo ihr lieben Hektis uns gerade hört, in der ARD Audiothek oder über eine andere Plattform, ist uns ganz egal. Audiotheken mögen wir natürlich lieber. Willkommen zu einer neuen Folge von 63 Hektar, dem Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen. Mein Name ist Jeremy Fragrance und heute stellen wir euch unser neues Parfum vor. Es heißt Glyphosat. Glyphosat de Paris.
Und wie riecht das?
Es sorgt dafür, dass im Umkreis alles platt ist.
Ach, schön.
Nein, ich bin nicht alleine hier. Mein Name ist Andreas Kuhlage und ich habe eine kompetente Gesprächspartnerin hier.
Vielen Dank. Mein Name ist Maja Muckwitz und mir sitzt ein kompetenter Städter gegenüber. Das ist doch hier die Kombo. Ich die Landwirtin und du der Städter.
Genau.
Ach, pass auf, wir müssen noch verraten, dass wir heute über Glyphosat reden. Wie heißt denn unser Titel heute?
Unser Titel heißt Glyphosat, erlaubt, aber umstritten. Ich würde ja sagen, Glyphosat ist ja für die einen sowas wie der Wladimir Klitschko der Pestizide. So macht elegant wirklich jeden Gegner platt. Und für die anderen
da
ist
es... Da hast du zum ersten Mal einen guten Vergleich.
Ja, warte, für die anderen ist es der Mike Tyson der Pestizide. Mhm. Ist auch echt unberechenbar und gefährlich und manchmal steht man auch nicht wieder auf. So, das sind so
schönes
die zwei
Bild
Seiten.
Hast du gemalt. Das soll man ja machen, wenn man Podcasts macht. Und ich glaube, da haben die Hörer und Hörerinnen jetzt ein gutes Bild vor Augen. Wir werden da nachher natürlich ein bisschen genauer drauf eingehen, dass wir ein bisschen fachlich besser einbetten.
Es ist ein Reizwort. Ich glaube, jeder hat eine Meinung dazu. Viele haben keine Ahnung, aber trotzdem eine Meinung. Wir versuchen das ein bisschen zu ändern, dass man ein bisschen mehr Argumente hat in einer möglichen Diskussion oder in einer Meinungsbildung dazu.
Und ich finde ja bei so einer Diskussion immer wichtig, dass man auf die Wissenschaft schaut und nicht nur auf gefühlte Fakten. Da müssen wir generell wieder hinkommen in Diskussionen, dass wir eben nicht nur uns in eine Situation reinfühlen und ein Gefühl dazu haben, sondern dass wir auf Wissenschaftler vertrauen, die sich damit länger auseinandergesetzt haben. Ich wollte nochmal auf die letzte Folge schauen. Da haben wir ja zusammen sozusagen Gülle-Silvester gefeiert. Das war ja mein Landwort, was ich mitgebracht hatte.
Und ich habe mir sogar gemerkt, was es ist. Nämlich ab dem 1. Februar dürfen Landwirte wieder Gülle ausbringen auf die Felder unter bestimmten Bedingungen. Wenn es nämlich trocken genug ist, dass der Boden Gülle aufnehmen kann. Das ist dann das sogenannte Gülle-Silvester, 1. Februar. Aber wir haben ein Problem gerade, ne?
Ich finde richtig gut, dass du das gemerkt hast. Juhu. Und dass du das jetzt wahrscheinlich, wenn es so in den Medien war, auch alles so ein bisschen besser nachvollziehen konntest.
Ich prall damit überall, wirklich.
Und ich fand so cool, wie du so meintest, Gülle-Silvester ist doch, es gibt einen Eimer mit irgendwie Gülle und wir stecken dann Böller rein und dann macht's Pöff und Pläng. Genau, aber wir konnten gar nicht rausfahren, denn wie du gerade eben schon gesagt hast, die Bedingungen sind so, dass die Felder noch irgendwie, dass es da noch viel zu viele Pfützen gibt, dass der Boden noch gesättigt ist und deswegen sammelt sich gerade die Gülle bei den Tierhaltern und man wartet darauf, dass es endlich losgeht.
Mensch, von der Gülle jetzt gleich mal zu
meinem Landwort.
Glyphosat, aber zu deinem Landwort.
Du willst immer meine Rubrik überspringen.
Weil ich mich immer blamiere da.
Majas Landwort.
Das Landwort von mir heißt Vorgewende. Was stellst du dir darunter vor?
Vorgewende.
Mhm.
Vorgewende. Vorgewende ist wahrscheinlich die Mehrzahl von Vorgewand. Gewand ist was zum Anziehen. Ein sehr altertümlicher Begriff für etwas sehr, sehr Feines.
Weil wir Landwirte ziehen uns ja immer gerne so altbacken an.
Richtig. Es ist ein Vorgewand. Man trägt es vor dem eigentlichen Landwirtschaftsgewand. Es ist so eine Art Schutztracht und wird aber nur zu hohen landwirtschaftlichen Feiertagen aufgetragen, weil es sehr aufwendig hergestellt wird. Und zum Beispiel zum Erntedankfest
oder zum Gülle-Silvester. Ist das, was ich heute anhabe, ein Vorgewand?
Das könnte ein Vorgewand sein.
Du sagst also, ich sitze hier altbacken?
Traditionsbewusst. Lass mich das positiv.
Du bist aber ganz falsch.
Aber ich ahne, dass ich schon wieder total auf dem Holzweg bin. Und zwar meilenweit. Vorgewende. Ich habe wie immer, ich wiederhole mich da gerne, keinerlei Ahnung.
Okay.
Mach mich schlau. Lass mich bitte nicht dumm sterben. Maja.
Alle jetzt da draußen auch mitschreiben.
Warte.
Also als Vorgewende beschreibt man den Bereich auf dem Feld, der einmal außenrum ist. Also sozusagen der randliche Bereich. Und das ist der Bereich, wo gewendet wird. Also der Wendebereich auf dem Feld. Und das ist das Vorgewende. Wenn du jetzt also das nächste Mal bei einer landwirtschaftlichen Familie am Tisch sitzt und die da gerade sich einen erzählen, da geht es ja oft um Landwirtschaft, da kannst du jetzt nämlich mitschnacken, weil wahrscheinlich wird man jetzt in den nächsten, beim nächsten Mittagessen mal hören, dass ein Landwirt sagt, heute wurde die letzte Zuckerrübenmiete vom Vorgewende abgeholt. Ah, die liegt ja da am Rand.
Ich habe sie neulich noch gesehen, es liegen ja auch immer noch die Mieten rum, ne?
Genau, bei uns wurde jetzt die letzte Miete abgeholt und das heißt, wir konnten unser Sommerweizen drillen auf dem Vorgewende, weil da hatten wir noch nichts eingedrillt. Aha. Und deswegen wird dieses Wort öfter mal verwendet und jetzt kannst du das noch besser verstehen.
Wundervoll. Oh, herrje,
jetzt geht's über
da plaudern wir und plaudern, dabei warten wir darauf, auch unsere Mistforken und Baseballschläge auszupacken und uns richtig in die Haare zu gehen über Glyphosat. Was gehen da die Meinungen auseinander? Ne?
Welche Meinung hast du?
Bevor ich mich mit diesem Thema befasst habe, habe ich mich natürlich mal so in meiner Bubble umgehört. Man sagt das so schön, bei meinen Freunden in der Stadt und die sich gesund ernähren, bewusst ernähren, auf die Umwelt achten und so. Und da ist Glyphosat ja so ein Schreckensbegriff. Und ich dachte auch, okay, etwas, was
find
alles
ich nämlich
tot
auch, und ich finde es deswegen schon fast schwierig, heute hier dann zu sitzen, weil ich glaube, dass Leute schon direkt abschalten, wenn man sagt, lass uns mal gemeinsam über Glyphosat reden, über die Vor- und Nachteile, ja, über Alternativen. Und ich finde, das muss man wieder lernen, auch über schwierige Themen mal ein bisschen, ja, sich darauf einzulassen, tiefer zu gehen.
Richtig. Und tiefer gehen ist auch ein gutes Stichwort. Viele von meinen Bekannten sagen, Glyphosat geht so tief, das schädigt uns. Also es gibt da immer wieder die Schlagworte, Glyphosat macht krank. Glyphosat erzeugt Krebs. Es gibt die bekannten Prozesse in den USA, wo sich Leute sehr viel Schmerzensgeld erstritten haben, weil sie krebskrank geworden sind. Es gibt Untersuchungen, die sagen...
Das ist wieder typisch, es ist ein schöner Austausch mit dir. Du hast jetzt schon die ganze geballte Kritik.
Ich fahre hier gleich auf. Gleich die ganz dicken Geschütze, Maya. Nimm mich in Acht.
In den ersten 5 Minuten hier reingepresst.
Du wirst bluten in dieser Folge.
Du musst mir Zeit lassen, dazwischen zu gehen. Lass uns das mal step by step.
Pass auf, ich will erstmal ganz kurz sagen, aus welcher Situation ich komme.
Aufheizen da draußen.
Richtig, genau. Fackeln und Mistforken. Also, das ist da, wo ich herkomme, wo auch ich sage, ich bin erstmal skeptisch oder ich war erstmal skeptisch. Glyphosat, ein Mittel, was so effektiv ist und alles tot macht und gleichzeitig in dem Verdacht steht, Krebs zu erzeugen, das ist gefährlich. Lasst das lieber. Macht es nicht. Es ist schädlich. Und ich habe aber festgestellt während meiner Recherche, so einfach ist es nicht. Und jetzt darfst du.
Diese Antwort hätte mir gereicht. So einfach ist es nicht. Wollen wir von vorne anfangen und erstmal die Frage klären, was Glyphosat überhaupt ist?
Was ist es denn?
Beziehungsweise, warum wir Landwirte Pflanzenschutzmittel einsetzen.
Ja, bitte.
Also, genau. Wie der Begriff ja schon sagt, Pflanzenschutzmittel setzen wir ein, um unsere Pflanze zu schützen. Da haben wir unterschiedliche Mittel, die wir verwenden. Und da möchte ich gleich dann auch Glyphosat zu einbetten. Also zum einen haben wir ein Insektizid gegen Insekten. Dann haben wir ein Herbizid gegen Unkräuter. Und dann haben wir ein Fungizid gegen Pilzkrankheiten. So, wo lässt sich jetzt da Glyphosat zuordnen? Wir denken ja immer gerne Schubladen, wir wollen es ja irgendwo zuordnen können. Ehrlich gesagt, nirgendwo, also in keiner Kategorie, sondern es ist ein Totalherbizid. Und Herbizid, haben wir eben schon gehört, verwenden wir gegen Unkräuter. Und als Totalherbizid funktioniert Glyphosat so, dass es wirklich jede Pflanze, was es berührt, Photosynthese hemmend wirkt. Das heißt, die Pflanze geht ein.
Sie stirbt. Sie stirbt. Glyphosat kann eines richtig gut, alles Pflanzliche tot machen.
Richtig.
Ja.
Genau.
Und deswegen wird es ja auch so gerne eingesetzt, weil es einfach sehr zuverlässig funktioniert, oder?
Genau. Erstens ist es ja das bestuntersuchendste Mittel. Und wir Landwirte setzen es ja auch nicht willkürlich ein, sondern wir müssen ja alle einen Sachkundeausweis haben, wenn wir Pflanzenschutzmittel ausbringen und müssen uns an viele Vorschriften halten. Und wir schauen natürlich auch individuell auf die Lage, ob jetzt da eine Behandlung wichtig, möglich und überhaupt sinnvoll ist. Ne? Also zum Glück sind wir alle Landwirte und Landwirtinnen top ausgebildet heutzutage und das ist eine Managemententscheidung.
Ja, und trotzdem gibt es da diese beunruhigenden Nachrichten und auch diese beunruhigenden Untersuchungen, die eben auch was anderes sagen. Wie gehst du damit um?
Also ich als Landwirtin muss mich ja auf die Kontrollorgane und auf die Institute verlassen können, die uns das freigeben. Und ich finde es sicherlich, eine gewisse Skepsis gegenüber Chemikalien ist immer gesund, vor allem als Junglandwirtin oder generell in der Agrarbranche, um sich immer wieder zu verbessern und auch Dinge zu hinterfragen. Grundsätzlich muss ich aber darauf vertrauen können, wenn es dort Wissenschaftler gibt, ich rede ja zum Beispiel von dem Institut BfR, also das Bundesinstitut für Risikobewertung, was es unabhängig ist. Da sitzen über 500 Wissenschaftler aus der Chemie, aus dem Biologiebereich, aus der Phytomedizin, aus dem Tiermedizinbereich. Diesen Leuten, denen muss ich vertrauen, dass die es besser wissen als ich und vor allem auch als du.
Ja, das stimmt.
Ich glaub, die arbeiten sich da ein bisschen länger rein, als du, der jetzt hier eine Woche lang mal ein paar Webseiten durchklickt.
Sekunde mal, ich habe recherchiert und ich habe zum Beispiel auch andere Untersuchungen gefunden. Es gibt insgesamt über 2400 Studien zum Thema Glyphosat. Also wie du richtig
und
sagst.
Der BfR hat alle zusammengestellt und analysiert und dazu ein Fazit gezogen. Und die sind unabhängig.
Okay. Die WHO hingegen sagt, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend ist. Das ist so etwas, was mich verblüfft, dass die Studienlage auf dem ersten Blick relativ uneindeutig ist.
Ja.
Ich will das gleich von Anfang an mal klären, dass ich selber verwirrt war. Warum gibt es denn einige Studien, die sagen, ist harmlos, mach das mal, und die anderen sagen, Vorsicht. Und weil ich selber in diese 2400 Studien nicht eintauchen wollte und mir das nicht erklären könnte, warum es teilweise widersprüchlich ist, habe ich mich bei einer Expertin mal informiert. Und die ist Wissenschaftsredakteurin beim NDR und heißt Nele Rössler. Und mit der habe ich mich mal unterhalten. Und was die mir darüber gesagt hat, ist wirklich ganz spannend. Wir können da mal reinhören.
Sehr gerne.
Nele, wie kann es sein, dass die Behörden bei der Bewertung von Glyphosat zu so unterschiedlichen Ergebnissen kommen?
Das liegt an der unterschiedlichen Herangehensweise. Also die einen bewerten eben nur Glyphosat, also den eigentlichen Wirkstoff, und die anderen bewerten glyphosatbasierte Formulierungen. Das heißt Glyphosat plus Beistoffe. Die sind den Pestiziden beigemischt, damit man sie zum Beispiel versprühen kann und die sich besser verteilen. Und eine Einschätzung, die diese Beistoffe mit einbezieht, ist von der Internationalen Agentur für Krebsforschung, abgekürzt IARC. Die gehört zur WHO. Und die hat Glyphosat 2015 als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Also für Menschen, die mit Glyphosat arbeiten. Das ist eine Kategorie, die hört sich sehr krass an. Aber rotes Fleisch ist da zum Beispiel auch mit drin. Das ordnet die WHO auch in die Kategorie wahrscheinlich krebserregend ein. Wie gesagt, sie haben nicht nur Glyphosat betrachtet, also reines Glyphosat, sondern eben auch die Beistoffe. Und es gibt noch einen Punkt. Es waren ja Beobachtungsstudien. Und Landwirte arbeiten ja nicht nur mit glyphosathaltigen Herbiziden, sondern auch mit anderen Substanzen. Die Studienteilnehmer haben sogar teilweise mit welchen gearbeitet, die bereits verboten sind, weil sie so toxisch sind. Und eine Behörde, die zu einer anderen Einschätzung kommt, das ist das Bundesinstitut für Risikobewertung, das BfR. Die sagen, sie haben auch alle bislang vorliegenden Studien, Dokumente und Veröffentlichungen zu Glyphosat geprüft. Und sie kommen zu dem Ergebnis, dass kein erhöhtes Krebsrisiko für den Menschen besteht durch Glyphosat, wenn man es richtig anwendet. Sie sind aber so herangegangen, dass sie sich auf das reine Mittel konzentriert haben. Ich würde mal sagen, sie sind da eher theoretisch dran gegangen, denn die Einschätzung basiert darauf, dass Glyphosat das Erbgut nicht schädigt. Und das liegt daran, dass Glyphosat auf einen Stoffwechselweg wirkt, den wir Menschen halt gar nicht haben. Und auch die Toxikologen, mit denen ich gesprochen habe, die verweisen auch darauf, dass der reine Stoff, also nur Glyphosat, wahrscheinlich nicht krebserregend ist. Aber diese Begleitstoffe, die könnten es halt sein.
Kann es sich trotzdem negativ auf Menschen auswirken, wenn wir beispielsweise Getreide und Mais essen?
In Europa haben wir Grenzwerte für verschiedene Pestizide. Das ist ein sogenannten Rückstandshöchstgehalt. Die Menge an Glyphosat, die bei uns als Verbrauchern ankommt, ist laut Experten so gering, dass es auf uns wahrscheinlich gar keine gesundheitlichen Auswirkungen hat, wenn wir einfach nur Lebensmittel essen. Ich habe mal eine Berechnung vom Bundesinstitut für Risikobewertung gefunden. Da geht es um die Einschätzung von Glyphosat in Bier. Und sie schreiben, der höchste bisher berichtete Glyphosatgehalt im Bier ist 30 Mikrogramm pro Liter. Und das ist so niedrig, dass es ungefähr ein Tausendstel ist von dem, was ein Mensch in einem Leben aufnehmen kann, bevor es gesundheitsbedenklich ist. damit man mal so ein Mengengefühl bekommt. Um gesundheitlich bedenkliche Mengen von Glyphosat aufzunehmen, müsste ein Erwachsener an einem Tag rund 1000 Liter Bier trinken. Ja, das wird hart.
Ja, das wird hart.
Also auch wenn die EU Glyphosat nicht verboten hat, man hat es halt auch sowieso weiter reguliert und damit müsste die Belastung von Lebensmitteln aus der Europäischen Union sowieso weiter zurückgehen. Und aus der EU bekommen wir den Großteil unserer Lebensmittel. Also das scheint relativ safe zu sein.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Auswirkungen auf den Menschen geredet. Welche Auswirkungen hat denn der Einsatz von Glyphosat auf die Biodiversität?
Glyphosat macht im Prinzip das sehr, sehr gut, für das es gedacht ist. Also es ist ein Pestizid, also ein Pflanzenschutzmittel. Das heißt, die Pflanzen, die man mit ihm behandelt, die tötet das ab. Und das macht Glyphosat halt einfach sehr effektiv und dann ist das auch noch relativ günstig. Und deshalb kann man sagen, Glyphosat ist schlecht für die Biodiversität, aber auf den Äckern soll es das eben auch sein. Also wir wollen da ja nur bestimmte Pflanzen drauf haben. Und seit 2021 darf Glyphosat eben auch nicht mehr in öffentlichen Parks und Gärten oder auf Sportflächen wie Fußballfeldern genutzt werden. Da versucht man das dann schon weiter einzuschränken, um der Biodiversität dann Gefallen zu tun. Das Bundeslandwirtschaftsministerium plant auch, den Eigengebrauch einzuschränken, also dass man es im eigenen Garten nicht mehr verwenden darf. Das ist in Frankreich schon untersagt. Und wir haben es ja auch schon angesprochen, es gibt immer wieder Studien, die zeigen, dass die Artenvielfalt bei Insekten unter Glyphosat leidet. Da gibt es aber noch eine Frage, und zwar, wie sehr leidet denn die Artenvielfalt unter anderen Pestiziden? Also wenn einfach ein anderes Herbizid statt Glyphosat eingesetzt wird, dann ist auch den Insekten nicht unbedingt geholfen. Und ja, der Mensch braucht natürlich die Insekten schon, um überhaupt Lebensmittel zu bekommen. Also es ist kompliziert.
Ich hätte gerne noch mal so eine persönliche Einschätzung von dir, Nele. Hättest du Bedenken, Lebensmittel zu essen, von denen du weißt, bei der Herstellung oder bei der Erzeugung ist Glyphosat eingesetzt worden?
Nee, also wenn es nur um diesen Stoff Glyphosat geht, dann nicht, weil es eben gar nicht auf diesen Stoffwechselweg wirken kann bei mir, weil ich den ja nicht habe, weil ich ja ein Mensch bin. Es geht schon, denke ich, um diese Begleitstoffe. Das ist aber in Deutschland sicherlich auch gut reguliert und geprüft. Was mir eher Sorge macht, ist wirklich diese Artenvielfalt und das Sterben von Insekten, die das so mit sich bringt und von Pflanzen, die wir eigentlich viel mehr bräuchten.
Soweit die Wissenschaftsjournalistin Nele Rössler vom NDR. Und was ich gelernt habe, ist, ich muss 1000 Liter Bier trinken, damit es für mich gefährlich
sagen, ist. Schaffst du das? 1000 Liter, cooler.
Kein Thema, 500 habe ich schon.
Dann kannst du mir beweisen, wie schlimm es ist.
Und es geht mir noch gut. Ja, und offenbar ist es so, dass diese Beistoffe gefährlich sind, aber für die Leute, die damit arbeiten, ne? Wie macht ihr das eigentlich? Verwendet ihr Glyphosat bei euch auf dem Hof?
Wir verwenden Glyphosat, aber natürlich immer individuell schauen wir auf unser Feld, auf die Fruchtfolge, auf das, was auf dem Feld gerade los ist und entscheiden dann, ist hier jetzt gerade eine Anwendung sinnvoll, möglich und dann würden wir Glyphosat verwenden. Mhm.
Vielleicht muss ich an dieser Stelle einmal erzählen, warum wir denn überhaupt wollen, dass Pflanzen eingehen und aus welchem Grund. Also, wir wollen jetzt im Frühjahr zum Beispiel Maisdrillen oder Zuckerrüben oder die Kartoffel einpflanzen. Und auf dem Feld, auf dem das passieren soll, da steht aber aktuell noch eine Zwischenfrucht. Diese Zwischenfrucht, die steht da übrigens auch schon 6 Monate, also auch über den kompletten Winter.
Okay.
Diese Zwischenfrucht, die möchten wir dem Boden zur Verfügung stellen als Biomasse. Und in diesem Moment verwenden wir Glyphosat. Das heißt, wir spritzen das auf die Zwischenfrucht, die dann eingeht und die wir dann in unseren Boden einarbeiten können. Das heißt, unser Boden hat dann Biomasse, die er zersetzen kann.
Ja, ich habe auch mit Landwirten gesprochen, die haben mir gesagt, Glyphosat ist super, weil du sprühst es drauf, alles ist tot, alles ist weg und dann können wir da in Ruhe uns um die eigentliche Frucht kümmern, um die es geht, zum Beispiel um Mais. Und ich frage mich dann, warum muss denn eigentlich alles weg? Erklär mir das mal.
In dem Moment, wo wir Glyphosat verwenden, holen wir uns einen Vorsprung für unsere Kulturpflanze im Gegensatz zu den Unkräutern oder Beikräutern. Denn die Beikräuter würden ja konkurrieren um Wasser, Licht, Nährstoffe. Und in dem Moment, wo wir es einmal kurz blank ziehen und dann unsere Kulturpflanze eindrillen, haben alle die gleichen Startbedingungen. Wenn da jetzt schon eine Distel ist, die da irgendwie schon fröhlich wächst, dann würde sie unserer eigentlichen Kulturpflanze Licht wegnehmen, Wasser wegnehmen, Nährstoffe wegnehmen. Ah. Und so haben wir einen kleinen Startvorsprung. Trotzdem kannst du da 2 Wochen später langlaufen. Das Glyphosat hat sich abgebaut und du siehst da wieder fröhlich irgendwelche Disteln.
Ach so, jetzt habe ich das verstanden, weil ich dachte mir so, ja, was haben die jetzt mit ihren Feldern, wenn da so ein bisschen Unkraut dazwischen wächst, ist doch gar nicht schlimm. Aber es geht tatsächlich darum, dass jetzt das Getreide besser wächst, weil eben andere Pflanzen dem Getreide jetzt nicht Wasser und Nährstoffe wegnehmen. Verstanden?
Richtig.
Okay, deswegen funktioniert Glyphosat so gut und ist so beliebt, weil das erstmal alles platt macht.
Photosynthese hemmend wirkt, ja.
Okay.
Also Kuhlage, wenn ich das jetzt für dich zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, Glyphosat ermöglicht uns ein sauberes Saatbett.
Aber man könnte es ja auch anders wegmachen. Das ist ja das, was die Biolandwirte tun. Die fahren da mit dem Trecker drüber, pflügen das ganze Zeug unter und es ist genauso weg. Das ginge doch dann theoretisch auch. Warum macht ihr das denn nicht? Ist vielleicht ein bisschen unbequemer, ne? Aber ginge, oder?
Wie alles in der Welt hat jede Methode seine Vor- und Nachteile, ne? Glyphosat hat Vor- und Nachteile und auch das Pflügen hat Vor- und Nachteile. Was kannst du dir denn vorstellen, sind Vorteile vom Pflügen?
Es wird kein Gift eingesetzt.
Ab wann ist etwas toxisch? Das ist ganz klar definiert. Und wenn wir den Studien, die der BfR freigibt für uns, dann müssen wir darauf vertrauen, dass es eben nicht toxisch ist, wenn man es akkurat einsetzt.
Einspruch angenommen, ich nehme die Formulierung zurück und sage, es wird Chemie eingesetzt.
Ja, genau.
Okay, Chemie eingesetzt. Okay, also, man könnte ja, das ist der Nachteil.
Es wird ein Totalherbizid eingesetzt.
Es wird ein Totalherbizid eingesetzt. Und wenn ich sage, okay, fühle ich mich nicht mit wohl mit, ich dann lieber ohne, dann wird gepflügt. Und dann denke ich mir so, ja, das ist doch viel natürlicher. Das hat man ja früher schon gemacht, vor hunderten von Jahren, da wurde gepflügt. Und was früher funktioniert hat, das kann doch heute nicht schlecht sein. Oder warum macht man das nicht? Warum macht ihr das zum Beispiel nicht?
Haben wir jahrelang gemacht und machen wir auf manchen Feldern immer noch. Also kannst du dir jetzt nicht vorstellen, dass, hey, die spritzen jetzt willkürlich alle ihre Felder mit Glyphosat, sondern wie gesagt, wir müssen immer abwägen und auf manchen Feldern ist der Flug immer noch besser. Warum auch der Flug Nachteile hat, ist, weil es eine wendende Bodenbearbeitung ist. Das heißt, du arbeitest auf 30 cm Tiefe und wendest wirklich das, was unten ist, nach oben. Das heißt, der Regenwurm, der vorher da schön seinen Gang gemacht hat und die Maus, die da schön lang gekrabbelt ist, die wird einmal nach oben gesetzt. Genauso auch wie die Wurzelgänge, das Wasserkapillarsystem, einfach dieser Mutterboden, der wird einmal komplett zerstört durch unseren Eingriff. Und wir auf unserem Betrieb haben uns eben für eine minimale Bodenbearbeitung entschieden und da gehört eben das weniger Pflügen dazu.
Okay, das habe ich
verstanden. Und da musst du natürlich ja noch bedenken, das kostet auch Kraftstoff, also Dieselverbrauch ist beim Pflügen viel, viel höher, weil du natürlich, musst dir mal vorstellen, was du dafür Kraft aufwenden musst, wenn du 30 Zentimeter tief in den Boden arbeitest.
Aber gut, okay, klar, man geht immer in Kompromiss, irgendwas wird bei der Landwirtschaft immer zerstört und wenn ich jetzt aus der Ökolandwirtschaftsperspektive...
Zerstört klingt schon wieder so doll, ja, ne? Aber es ist, wir in der Landwirtschaft arbeiten in der Natur und natürlich ist es ein Eingriff in natürliche Prozesse.
Okay.
Da draußen.
Wenn man jetzt vom Ökolandbau her argumentieren würde, würde man sagen, ja, aber okay, wir greifen auch ein, aber wir verwenden keine Chemikalien. Und ja, die Mäuse und Regenwürmer, die haben Pech, klar, das ist das Opfer, was wir bringen, aber keine Chemikalien. Da könnte man ja
aber
noch sagen.
Aber auch übrigens nur die Hälfte, und das ist noch nett ausgedrückt, teilweise auch nur ein Drittel von dem, was wir ernten. Ne? Also wenn wir 8 Tonnen Getreide ernten, die biologisch arbeitenden Betriebe 4 Tonnen Getreide.
Okay, das heißt, die sind nicht so produktiv.
Ja.
Gut, dann müsste man mehr Flächen wahrscheinlich bewirtschaften, ne?
Ganz richtig. Und da wir jeden Tag irgendwie Flächen verlieren, müssen wir schauen, dass wir die Flächen, die wir noch nutzen können, dass wir die produktiv nutzen.
Mhm.
Und ich glaube, viele würden auch noch sagen, dass es sehr egoistisch ist, wenn wir auch auf einmal die Hälfte weniger ernten, weil wir sagen, wir lassen den Disteln da den Platz.
Naja, man könnte ja auch...
Und wir sind es auch ehrlich gesagt nicht mehr gewöhnt, wie es ist, wenn uns mal eine Kultur oder, keine Ahnung, unsere Kartoffel verschimmelt. Ne? Einfach, weil wir so gute Mittel haben, weil wir vorangekommen sind in der Wissenschaft und wir all solche Krankheiten behandeln können. Und ich denke, das ist sowohl medizinisch in unserer Humanmedizin Gewinn, aber auch genauso da draußen auf den Feldern.
Ja, das ist technologischer Fortschritt und zivilisatorischer Fortschritt.
Und wissenschaftlicher Fortschritt.
Wissenschaftlicher Fortschritt, absolut, das hat uns bis hierher gebracht. Aber ich finde, es hat uns auch ein bisschen bequem gemacht, weil wir tatsächlich glauben, durch diese Entwicklung ist alles jederzeit in ausreichendem und Überfluss verfügbar. Da sind wir hingekommen, dass wir eigentlich, ich bezeichne es jetzt mal, Luxusprodukt Fleisch, das wir jeden Tag in ausreichender Menge in unseren Supermärkten verfügbar haben, das nehmen wir so hin, selbstverständlich, und nehmen in Kauf, dass deswegen große Flächen dazu benutzt werden, das Futter herzustellen. Man könnte ja irgendwie so mit einer Schubkarre voll Mais, was man jetzt an ein Tier verfüttert, könnte man ja problemlos jede Menge vegetarische oder vegane Nahrung herstellen. Das habe ich dabei gelernt, dass wenn wir tatsächlich so eine intensive Landwirtschaft wollen, weil wir so viel Fleisch essen wollen, ich verkürze es jetzt mal, weil wir brauchen ja das Futter für die Tiere, wenn wir das wollen, dann brauchen wir die intensive produktive Landwirtschaft und dann brauchen wir Glyphosat. Das heißt andersrum, wenn wir darauf...
Wir produzieren ja nicht nur für Deutschland, wir produzieren ja auch weltweit.
Okay, aber lass mich bei dem Gedanken bleiben. Ja. Ich glaube, wenn wir weniger von dem Glyphosat wollen, dann müssen wir im Endeffekt unsere Ernährung ein bisschen umstellen und das wollen die allermeisten nicht.
Du musst aber den Finger auf dich jetzt zeigen, nicht auf mich. Also.
Das könnt ihr jetzt nicht sehen, liebe Hektis. Tatsächlich habe ich gerade ein bisschen in Mayas Richtung gezeigt. Das war nicht mit Absicht, denn du kennst den Spruch, wenn ein Finger auf dich zeigt,
zeigen vier auf dich.
Vier auf mich selber.
Der Daumen
auch. Du hast völlig recht. Es ist ein Auftrag an uns alle. Ich habe nur gemerkt, es ist wie immer im Leben. Es gibt keine einfache Lösung. Und wenn wir eine einfache Lösung wollen, dann müssen wir alle an einem Strang ziehen. Und das hängt ein bisschen zusammen. Wenn alles so bleiben soll, wie es ist, dann wird sich auch an dem Einsatz von den Pestiziden vermutlich nichts ändern. Und ich bin gespannt, wie das gelingen soll, denn ich habe auch gelesen, dass bis im Jahr 2000...
Ich finde, du ignorierst übrigens immer, wenn du jetzt sagst, Einsatz von Pestiziden, klar kann die Landwirtschaft daran arbeiten, ist ja auch ein gemeinschaftlich festgelegtes Ziel, dass wir das reduzieren. Aber ich finde, du ignorierst so ein bisschen die Faktenlage, oder? Weil du hältst ja daran fest, dass es für dich giftig ist, obwohl du ja gerade gehört hast, du müsstest 1000 Liter davon trinken. Genauso auch, dass du sagst, ja, es gibt Rückstände davon. Aber wie giftig sind denn diese Rückstände für mich? Was ist daran toxisch? Also weißt du,
ja,
da finde ich, kann man halt mal ein bisschen so drauf eingehen.
Ich kann
die Ideologie verstehen, so lass mal alle weniger Pflanzenschutz oder Chemie generell ausbringen. Aber ich finde es halt irgendwie falsch, wenn man nicht checkt, dass es eben eine Faktenlage dazu gibt.
Doch, ich habe es gecheckt.
Okay.
Bin ich ganz ehrlich, das habe ich gelernt im Laufe meiner Recherche, dass ich für mich persönlich glaube, dass das gesundheitliche Risiko...
Im Laufe deiner Recherche.
Dass das gesundheitliche Risiko für den Menschen relativ gering ist, nach derzeitiger Studienlage. Aber wir haben einen wichtigen Punkt noch gar nicht besprochen. Und das ist die Auswirkung auf andere Pflanzen, auf Biodiversität, wie zum Beispiel die Bienen. Was ist mit Vögeln? Was ist mit den Pflanzen, die, ich sag mal so, in der Natur und auch in einer Kulturlandschaft ja auch noch da sind. Und die leiden, das ist ja sicherlich unbestritten, die leiden ja schon unter Glyphosat.
Das wird aktuell noch untersucht und zum Glück werden die Untersuchungen auch immer besser, sodass man es noch besser herausfinden kann, was das für Auswirkungen hat. Aber auch die Alternative, auf die ich ja immer wieder gerne hinweise, wie das Pflügen, führt ja dazu, dass du am Ende ein blankes Feld hast. Das heißt, ich sag ja immer so bildlich, du guckst auf die schwarze Erde. Ne? Mhm. Zumindest hier in Niedersachsen bei unseren schönen, guten Boden. Und da hast du ja dann auch keine Nahrungsgrundlage mehr für Insekten, die sich in irgendeinen Stängel verstecken wollen oder andere Insekten, die leben und liegen in so Acker. Ritzen und verstecken sich da. Und wenn man das einmal auf links wendet, hast du eigentlich ähnliches Problem. Ne?
Ja.
Also beides ist ein Eingriff und hat zum Ziel, dass wir auf Feldern Lebensmittel produzieren. Und meiner Meinung nach muss man Biotope schaffen, auf denen Insekten ungestört leben können. Und deswegen ist es ja auch schon so, dass wir zu Gewässern Abstand halten, dass wir zu Blühflächen Abstand halten. Also wir versuchen sozusagen intensive Landwirtschaft neben ausgewählten Flächen, wo die Natur ihren Ruheort hat.
Ja, das finde ich gut. Es gibt ja Einschränkungen für Glyphosat mittlerweile. Auch wenn die EU gesagt hat, es bleibt jetzt weiter erlaubt bis 2033, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ich glaube, das wird im nächsten halben Jahr entschieden.
Es wird noch entschieden, ja.
Mhm. Und trotzdem, die EU hat es schon für sich entschieden, aber Deutschland macht ja immer gerne den Sonderweg. Wir sind ja immer sehr besonders nachhaltig und wir wollen das im nächsten.
Habe ich da einen leichten ironischen Unterton gehört?
Wir sind da besonders nachhaltig? Nee, eigentlich eher einen stolzen Ton, oder? Okay. Ich finde es ja gut, dass wir immer schauen, hey, wie können wir es noch geiler machen?
Und das müssen
wir
auch.
Habe ich grundsätzlich nichts gegen. Es muss halt auf Fakten basieren. Und wenn die Alternative nicht besser ist, dann finde ich es manchmal eine Fehlentscheidung. Ja.
Folgender Fakt. Seit 1980 sind mehr als 10 Millionen Vogelbrutpaare aus der Agrarlandschaft verschwunden. Das macht mir Sorgen, weil ich mag Vögel. Mhm. Die kleinen Kiebitze, Rebhühner, Grauammer.
Aber da fehlt der Nachsatz. Aufgrund von?
Aufgrund von, guter Punkt, wir sind uns nicht ganz klar darüber, ob es die Pestizide sind, aber es deutet.
Und wir sind doch vor allem nicht die einzige, wenn man mal auf die Welt schaut oder auf Deutschland, wir sind doch nicht die einzige Branche, die Auswirkungen auf die Natur hat. Allein der Städtebau, Lichtverschmutzung, Pflanzen aus dem Ausland, die wir irgendwie schön finden, unseren Garten einpflanzen, mit denen unsere heimischen Insekten nichts anfangen können, weswegen dann bestimmte Insektenarten auch aussterben, weswegen es dann den dazugehörigen Vogel nicht gibt.
Ja.
Hobbygärtner, die irgendwie ihren Rasen, den Rasen
das stimmt,
alle
aber
zwei Tage abraspeln.
Aber die Hälfte, glaube ich, der Landschaft in Deutschland oder fast die Hälfte der Landschaft in Deutschland ist Kulturlandschaft, also agrar genutzte Landschaft. Das heißt, das ist eine große Fläche und da finde ich, müssen wir auch echt sorgsam mit umgehen. Und ich finde es erschreckend, dass so viele Insekten verschwunden sind, dass so viele Vögel verschwunden sind.
Ist dann auch immer die Frage, was ist Status quo, ne? Also wer hat vor wie vielen Jahren war das?
1980 zum Beispiel hat man die ersten Untersuchungen gemacht zu diesem Thema.
Und genau, also was ist jetzt der richtige Bestand, der so der gesunde wäre, muss man ja auch schauen. Weißt du, wie ich meine? Also wohin wollen wir?
Ja, du meinst einen Kompromiss finden. Also naja, ich mache mir Sorgen, weil 1980 war ja eine Zeit, in der schon sehr intensive Landwirtschaft betrieben wurde. Und seitdem haben nochmal so viele Vogelbrutpaare die Kulturlandschaften in diesem Land verlassen oder sind einfach nicht mehr da. Und dann denke ich mir so, könnte das eventuell auch mit dem Einsatz von Pestiziden zu tun haben. Meine Vermutung ist, das würde vielleicht nicht passieren, wenn wir das alles mechanisch machen würden. Weil wenn die, also nach meinem Verständnis, wenn die Pflanzen weg sind, sind die Insekten weg.
Als wäre mechanisch gar kein Eingriff in die Natur.
Das ist mir schon klar, aber wenn alles tot gemacht wird durch das Glyphosat und wenn da der Acker umgegraben wird, ist das nach meinem Verständnis wahrscheinlich nicht ganz so schlimm.
Ich weiß, wohin du willst und ich glaube, du willst so ein bisschen in die Richtung so, hey, es müsste doch irgendwie natürlichere Wege geben, um irgendwie ein sauberes Saatbett in der Landwirtschaft zu ermöglichen. Habe ich dir ja gerade schon gesagt, dass eine Möglichkeit wäre Pflügen. Aber auch da haben wir Nachteile.
Ich verstehe schon. Also Chemie macht Pflanzen tot. Mechanisches Umgraben oder mechanische Pflanzenvernichtung macht Pflanzen auch tot. Aber es gibt einen Punkt, der ist wirklich unstrittig, dass man festgestellt hat, dass Glyphosat Auswirkungen zum Beispiel auf Hummeln hat, dass die sich anders benehmen, dass die Schwierigkeiten haben, ihre Brut aufzuziehen und sich damit schwer tun. Also die Hummeln und Bienen macht's bräsig und das gefällt mir nicht. Und deswegen bin ich der Meinung, lieber weniger von dem Glyphosat.
Und auch darauf hat die Landwirtschaft natürlich eine Lösung, denn man beschäftigt sich mit Flugzeiten von, wie du jetzt sagst, Hummeln oder Bienen und weiß, wann die besonders viel fliegen und wann besonders wenig. Und deswegen versucht man eher in Abendstunden zu spritzen mit dem Pflanzenschutzmittel rauszufahren, weil man dann eben weiß, dass weniger Bienen unterwegs sind. Ah. Nicht, weil wir irgendwas zu verstecken haben und das in der Dunkelheit machen wollen, sondern weil wir uns dann nach Flugzeiten von Insekten richten.
Okay.
Da gibt es natürlich immer Handlungsempfehlungen, auch auf den jeweiligen Mitteln und auch bei Glyphosat und daran hat man sich zu halten. Man wird auch übrigens alle 3 Jahre neu darüber aufgeklärt, welche Erkenntnisse man noch dazu gewinnen konnte. Deswegen muss man ja, wenn man Pflanzenschutzmittel ausbringt, einen Sachkundenachweis alle 3 Jahre auffrischen, damit man da immer auf dem neuesten Stand ist.
Okay, abends wird es also gespritzt. Wenn die ganzen Hummeln und Bienen schon im Bett sind, dann kriegen sie das nicht ab, ne? Aber wann genau verwendet ihr das denn? Also ihr dürft es nur verwenden, wenn quasi noch nichts wächst, was wir irgendwann nutzen wollen.
Richtig, wir verwenden es in dem Moment, wo wir das Saatbett vorbereiten. Und das heißt, es betrifft nicht die Kulturpflanze, die wir am Ende ernten. Also für die Leute, die jetzt Angst haben, dass sie was ernten, was irgendwie in Kontakt mit Glyphosat gekommen ist, da können wir die Angst nehmen. Das ist nicht so.
Weil es ja wahrscheinlich auch eingehen würde, ne?
Wie meinst du eingehen?
Naja, ich nehme mal, wenn
ja, es ist ein Totalherbizid, richtig.
Macht auch den Mais tot.
Macht auch unseren Mais tot.
Es sei denn.
In Deutschland. Denn vielleicht haben es ja auch schon manche gelesen, ich weiß nicht, vielleicht hast du davon ja auch schon mal gehört. In Amerika ist das so, da gibt es einen gezüchteten oder einen genveränderten Mais, so rum, der resistent ist gegen Glyphosat. Das heißt, der Mais kann fröhlich wachsen, der Bauer kann darüber fahren und Glyphosat spritzen und alles andere stirbt bis auf der Mais. Und das ist eben bei uns in Deutschland absolut verboten.
Und da gibt es auch noch einen kleinen perversen Trick, weil die Firma, die den genmanipulierten Mais entwickelt
hat.
Den genveränderten Mais, der resistent ist gegen Glyphosat, ist dieselbe Firma, die Glyphosat entwickelt hat.
Ganz richtig, genau. Die verkauft sozusagen so ein Doppelsystem. Grundsätzlich muss man aber für so genveränderte Organismen eigentlich offen sein, weil das bringt auch viele Chancen. Vor allem in Zeiten, wo man ja auf Klimawandel sich irgendwie vorbereiten muss. Also da liegen auch ganz, ganz viele Chancen. Vielleicht müssen wir darüber nochmal gesondert reden.
Unbedingt. Das ist eine eigene Folge. Das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen.
Ich weiß nämlich, dass du es schon wieder so niederschmettern wolltest. Aber ja, ich habe auch gerade kein Positivbeispiel genannt. Das kann ich schon verstehen.
Okay, also gut, wir wissen jetzt, wann es ausgebracht werden darf, wann nicht. Wir haben einigermaßen sicher festgestellt, dass Glyphosat auf den Menschen höchstwahrscheinlich keine gesundheitlichen Auswirkungen hat. Laut Studienlage, laut unserer Wissenschaftsredakteurin.
Ja.
Ihr achtet darauf, dass der Eingriff möglichst begrenzt und schonend eingesetzt wird. Ich biete mal ein Fazit an. Also Glyphosat ist wahnsinnig effektiv. Glyphosat ist sehr, sehr nützlich. Aber wenn wir darauf verzichten könnten in Zukunft, wäre das toll. Komm, schlag
ein. Ich als Junglandwirtin, ich reiche dir gerade die Hand, genau, habe auf jeden Fall als Ziel, Verbraucherwünsche ernst zu nehmen und ich kann Skepsis gegenüber Chemie in der Landwirtschaft verstehen. Dennoch bin ich ein Fan davon, auf wissenschaftliche Fakten zu schauen und sobald es bessere gibt, bessere Alternativen, bin ich vollkommen fein damit, wenn wir unser Glyphosat verabschieden und die bessere Lösung nehmen. Warum grinst du?
Weil ich gerade denke, näher kommen wir heute nicht zusammen. Also ich habe selten erlebt, dass wir in einer Folge uns so, ich sag mal so gerieben haben.
Ja, find ich. Und ich finde es auch nicht falsch, auf Kritik zu schauen. Ne? Also das gehört irgendwie zum guten Arbeiten dazu, dass man sich immer wieder mit den kritischen Punkten auseinandersetzt.
Total.
Also wie gesagt, ich bin die 11. Generation. Der Boden ist unser Leben. So, wenn wir uns das selbst totspritzen, in deinen Worten, dann haben wir doch da auch nichts von. Wir müssen lernen, uns gegenseitig zu vertrauen, denn, guck mal, so nah, so, jetzt sind wir uns noch näher, oder?
Also, ich umarme dich gleich, Maya, weil da lasse ich mir ein Wandtattoo draus machen. Ohne Vertrauen geht's nicht. Lass uns noch mal ganz kurz auf unsere Hörernachrichten gucken, weil was war da los nach der letzten Folge, oder?
Super cool, ich wollte es eigentlich schon direkt am Einstieg sagen, dass uns das so gefreut hat, dass ihr auf unser Call to Action so reagiert habt. Wir werden das jetzt immer machen. Also wirklich eine Frage aktiv an euch stellen, weil so merken wir erstmal richtig, dass da so eine ganze Community sitzt, die dann uns auch darauf Antworten gibt. Und wir hatten die Frage gestellt, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Kauft ihr beim Bauern nebenan? Wie viel Strecke würdet ihr in Kauf nehmen? Und was hast du für Mails bekommen?
Ah, Silvia aus Goslar hat uns geschrieben. Unser Hekti Silvia aus Goslar. Kauft seit mehreren Jahren bei einem Bauern in der Gegend ein, liefert Ware vor die Haustür. Lieferung beinhaltet Milch, Joghurt, Eier, Kartoffeln und Quark. Die Milch und der Joghurt werden in Glasbehältern geliefert. Man kann auch Rindfleisch bestellen. Das wird auch geliefert, schreibt sie. Und sie schreibt noch, wir als Verbraucher sind sehr verwöhnt. Wer kennt denn noch Gerichte, die mit Jahreszeiten Lebensmitteln zubereitet werden? Ist irre, ne? Also bei mir kochen alle Jackfruit-Gulasch, was aus Thailand hierher transportiert wird. Dabei könnte man auch mal Pastinaken-Gulasch machen.
So nämlich.
Siehste.
Hast du noch eine Nachricht?
Ralf kommt aus der Nähe von Frankfurt. Ich kaufe sehr gern beim Direkterzeuger. Er fährt 2 bis 3 Mal die Woche an einem Hof bzw. an einem Automaten vorbei und so, dass er es mit anderen Fahrten kombinieren kann. So macht es Ralf.
Habe ich auch gesagt, ne? Dass man das oftmals einfach dann sinnvoll kombiniert, dass man nicht nur deswegen losfährt, sondern am besten gleich für mehrere Erledigungen.
Und er schreibt, mir ist der Weg zum Erzeuger erstmal egal, aber auch nur deshalb, weil ich ein reines Elektroauto habe. Und ein sehr gutes Fahrrad für die kurzen Strecken. Er hat noch einen Tipp.
Vorzeigeburger hier. Wahnsinn.
Wirklich, also da scheint der Heiligenschein ja fast bis hier, möchte ich sagen. Ja, es ist wirklich sehr vorbildlich. Ralf hat noch einen Tipp, die App Waldfleisch. Da bieten Jäger Fleisch zum Direktverkauf an. Da packen wir doch mal die App in die Shownotes, wenn ihr das auch gut findet. Und Peter hat mal so eine Box ausprobiert, hat er mir geschrieben und hat sich dann aber auch irgendwann dagegen entschieden, weil er auch, und da nehme ich jetzt dein Wort auf, dem Verarbeitungsdruck nicht mehr standgehalten hat.
Ja, da hast du ja letztes Mal sehr gejammert, aber offensichtlich bist du nicht der Einzige.
Ja, tatsächlich ist es auch für ein Zwei-Personen-Haushalt so eine Box. Man muss das auch wirklich jeden Tag wegverarbeiten und der Salat muss ja auch schnell gemacht werden. Und das
für eine gewisse Zeit
mal
eine ganz nette Challenge, ne? Also
ja. Also wie gesagt, ich habe Pastinaken deutlich kennengelernt und kann jetzt alle Rezepte mit Pastinaken.
Für diejenigen, die vielleicht die Folge vom letzten Mal noch nicht gehört haben, einfach nochmal nachhören. Und wir haben in den Shownotes auch ein paar interessante Links eingefügt, wo man sich mal umschauen kann, wo man beim Landwirt regional einkaufen kann.
Ja.
Haben wir für heute eine Frage, die uns interessiert?
Ja, vielleicht irgendwie macht euch das auch so Sorgen wie mir am Anfang, das Thema Glyphosat oder allgemein das Thema Pestizide, Chemie in der Landwirtschaft. Habt ihr da Bedenken? Würdet ihr sagen, nee, lasst das mal lieber alles?
Das ist eine sehr konkrete Frage, sehr gut. Ich glaube, ab hier können die übernehmen und uns schreiben. Und ich würde gerne von den Landwirten wissen, die ja hier auch ab und zu mal reinhören. In welchen Momenten verwendet ihr Glyphosat oder wie ist euer Umgehen mit Glyphosat? Habe ich irgendeinen Aspekt vergessen? Wollt ihr noch was ergänzen? Natürlich bin ich hier nicht die einzige Stimme, sondern ich würde gerne ergänzen,
ja,
um eure Meinung.
Ich bin so gespannt. Schreibt uns mal, auch wenn ihr uns mögt oder nicht mögt, was sollten wir besser machen, worüber sollten wir mal reden, ne?
Stimmt, genau. Wir sind auch immer sehr dankbar für Vorschläge. Okay, jetzt kommt mein Ach was. Cooler.
Deine Ach was-Rubrik jetzt auch noch.
Ach was.
Ja, wir haben ja letztes Mal, es passt auch zum Thema vom letzten Mal und zu den Hörernachrichten, wir haben ja über die Direktvermarktung gesprochen, wie wir gerade eben schon gehört haben. Und ich wollte dir jetzt saisonales Gemüse an dein Herz legen, was du im Februar bitte kaufen sollst.
Ja, bitte.
Und zwar Wirsing, Rosenkohl, Pastinake, Grünkohl, Karotten, Lauch und Feldsalat. Und warum ich dir das erzähle, ist, weil es einen Versuch gab und dabei rumgekommen ist, dass dieses Gemüse im Februar die niedrigste CO2-Bilanz hat. Und ich finde, dann kannst du ein gutes Gefühl haben, es ist nicht nur gesund und saisonal, sondern es ist auch der allergeringste Fußabdruck, den du hinterlassen kannst.
Ach was, ernsthaft?
Ja.
Ja, das war unsere aktuelle Folge zum Thema Glyphosat. 63 Hektar gibt es natürlich in der ARD Audiothek. Es würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr damit dabei seid. Und wenn ihr schon mal da seid, dann noch ein Podcast-Tipp für euch. Hört doch mal in den Podcast Hörsaal rein. Das ist ein Podcast von den Kollegen von Deutschlandfunk Nova. Und da gibt es eine Folge über das Palmöl. Das wird vielseitig eingesetzt, ist gut zu erhitzen, leicht streichbar und lange haltbar, aber auch sehr umstritten.
Ich merke schon, du würdest am liebsten jetzt schon mit mir loslegen. Hast du ja gerade schon bei hochgeguckt, Augenkontakt gesucht und hättest direkt gerne gesagt, Maja.
Ja, komm schon, komm schon. Liefer mir etwas, um loszulegen. Also, warum ist es umstritten? Das alles hört ihr in der Folge von Hörsaal in der ARD Audiothek.
Und bevor wir uns verabschieden, nochmal die Erinnerung an unsere E-Mail-Adresse. Die haben wir jetzt zum Schluss gar nicht nochmal gesagt. Also 63hektar@ndr.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Kulage, und ich freue mich auf die nächste Folge.
Ja, und alle unsere Quellen und mehr Informationen zu Glyphosat findet ihr in den Shownotes. Eine Frage haben wir heute nicht beantwortet, die mir sehr wichtig ist. Wie riecht eigentlich Glyphosat, falls ich das als Parfum verwenden möchte?
Neutral. Es wird ja auch so minimal untergemischt, dass das neutral ist.
Okay, dann kommt es für mich als Eau de Toilette nicht in Frage.
Tschüssi.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kulage
und Maja Mokwitz.